HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Volker Moosbrugger. Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Volker Moosbrugger ist Biologe und er ist Generaldirektor der Senckenberg-Forschungsinstitute und Naturmuseen. Und Senckenberg feiert gerade, es feiert seinen 200. Geburtstag. Vor 200 Jahren, im November 1817 in Frankfurt, da wurde die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft gegründet. Und am kommenden Sonntag, am 19. November, gibt es deshalb ein großes Jubiläumsfamilienfest im Senckenberg. Da öffnet das Museum ausnahmsweise schon um 9 Uhr morgens. Und alle sind dazu eingeladen. Wir werden darüber reden, was und wie vor 200 Jahren geforscht wurde, was das Senckenberg so groß gemacht hat. Wir werden über schwierige Zeiten im Senckenberg reden und über ganz große Pläne für die Jahre nach dem Jubiläum, die Sie haben, Volker Moosbrugger. Und natürlich wird es vor allem um das große Senckenberg-Thema gehen, das uns allen unter den Nägeln brennt, um Biodiversität. Und das Insektensterben, das ist da leider nur ein Stichwort, das dazugehört. Schön, dass Sie heute da sind, Volker Moosbrugger.
Ich freue mich auch.
Das Senckenberg feiert und Sie persönlich, Volker Moosbrugger, haben gerade auch allen Grund zum Feiern. Sie sind gerade ausgezeichnet worden mit dem Hessischen Kulturpreis, zusammen mit dem Frankfurter Philosophen Professor Matthias Lutz-Bachmann. Und in Ihrer Dankesrede, Volker Moosbrugger, da haben Sie gesagt, dass für Sie die Wissenschaft ganz eng zusammengehört mit Kunst und Kultur. Und Sie haben gesagt, ich verstehe mich als Historiker. Was ist das für eine Geschichte, die Sie erforschen?
Naja, der Historiker blickt zurück, nicht nur, weil er neugierig ist, was in der Vergangenheit geschehen ist, sondern weil er dadurch was lernen will für das Heute. Man möchte eigentlich das Heute verstehen und damit auch besser die Zukunft gestalten können. Und wir Biologen, Paläontologen, wir schauen uns die Erdgeschichte an, die Geschichte des Lebens, und es ist unglaublich, welche Lektionen man eigentlich aus der Erdgeschichte lernen kann für das Heute und eben auch für die Zukunft.
Also Sie sind Biologe und Paläontologe. Die Geschichte des Lebens ist Ihr Thema?
Ja, ich würde mich auch immer gerne als Naturforscher bezeichnen. Das ist eine etwas altertümliche Bezeichnung, die heute kaum mehr jemand verwendet. Aber ich finde, sie beschreibt genau das, was wir eigentlich tun. Wir wollen die Natur verstehen. Da ist man natürlich Biologe, man ist auch Paläontologe, man ist auch Geologe, man ist ein bisschen Meteorologe. Also eben, es geht um die Natur als Ganzes.
Und das ist ja auch genau ein großes Thema von Ihnen, wurde auch in der Laudatio genannt, dass Sie den ganzheitlichen Blick haben und sich auch wieder wünschen auf die Welt und auf die Natur.
Ja, ich glaube, wir sind heute wieder in einer wissenschaftlichen Phase, wo es wichtiger wird, die Dinge zusammenzubringen. Wir haben über die letzten 100, 200 Jahre, und wir werden nachher vielleicht nochmal darüber sprechen, zahlreiche neue Disziplinen und immer spezialisiertere Disziplinen entwickelt. Wenn Sie allein anschauen, wie viele verschiedene Disziplinen es in der Biologie, in der Medizin, in der Meteorologie gibt. Und darüber verliert man den Blick fürs Ganze. Und ich denke, heute, wo wir ja wirklich im Zeitalter der Globalisierung mehr und mehr verstehen, wie alles mit allem zusammenhängt, ist es eben auch wichtig, aus diesen Einzelteilen auch wieder das System zusammenzusetzen.
Und Sie haben gerade gesagt, das sind unglaubliche Lektionen, die man als Historiker da so erfährt. Was ist zum Beispiel so eine Lektion, die Sie im Moment beschäftigt?
Sie haben vorher das Artensterben angesprochen. Wir erleben heute das 6. große Artensterben, durch den Menschen gemacht. Und wir kennen aus der Erdgeschichte 5 große Artenaussterben, die nicht durch den Menschen gemacht worden sind. Und wir wissen, dass damals es etwa 2 Millionen bis 5 Millionen Jahre dauerte, bis nach dem Massenaussterben etwa wieder die gleiche Diversität erreicht war wie vorher. Das heißt, das, was wir heute machen, wird Konsequenzen haben für die nächsten 2 Millionen Jahre. Ich finde, das sind schon erschreckende Lektionen.
Und gerade eben hat im Studio hier irgendwie die Zeit getickt, jetzt tickt sie nicht mehr. 200 Millionen Jahre, das ist auch ein Zeitraum, den wir Menschen uns ja überhaupt nicht vorstellen können.
In der Tat, wir Menschen denken natürlich immer in unseren eigenen Lebensspannen und haben uns so angewöhnt, vielleicht 3-4 Generationen grob im Blick zu haben, also weiß ich, unsere Enkel und Urenkel und dann noch Oma, Opa und Uroma und Uropa und diese großen geologischen Dimensionen, die verlieren wir immer aus dem Blick zu unserem Schaden, weil wir nämlich dann sehen, wenn wir die großen Zeiträume uns anschauen, wie dynamisch die Erde tatsächlich ist, mit und ohne den Menschen. Und wir Menschen neigen ja immer dazu, eigentlich alles festhalten zu wollen. Und wenn Sie die großen Zeiträume anschauen, dann lernen Sie eben, dass die Welt für sich genommen immer eine dynamische war und auch bleiben wird.
Auf der anderen Seite ist es ja dann schon erstaunlich, wie wir es schaffen, in so einer relativ kurzen Zeit so einen starken Einfluss zu haben auf dieses System Erde, dass wir ein Massensterben auslösen. Also was macht uns da, mal andersrum gefragt, was macht uns da so effizient?
Also ich denke, für unsere Art Homo sapiens kann man schon sagen, was uns so effizient macht. Das ist unser Gehirn, unsere Kultur, unsere Wissenschaft, die es uns ermöglicht hat, wirklich von einer relativ kleinen Population, die wir mal waren, jetzt auf 7,5 Milliarden anzuwachsen. Und wir rechnen damit, wir werden irgendwann bei 10 Milliarden sein. Das ist nur denkbar, weil wir eben eine Technik entwickelt haben, eine Kultur entwickelt haben, eine Wissenschaft entwickelt haben, die es erlaubt, sich so zu vermehren und gleichzeitig auch viele Leute zu ernähren. Man darf aber nicht vergessen, es gibt auch andere Organismen, die die Welt komplett umgestaltet haben. Das extremste Beispiel sind die Cyanobakterien, die vor knapp 4 Milliarden Jahren die Photosynthese erfunden haben und aus einer sauerstofffreien Erde plötzlich eine Sauerstofferde gemacht haben. Das hat die Erde so dramatisch umgewandelt, wie wir es heute gar nicht mehr tun können.
Das stimmt, das ist ein verblüffendes Bild.
Ja, man muss sich vorstellen, eben auch ohne den Menschen würde sich die Erde permanent verändern. Die Welt im Karbon vor 250 Millionen Jahren war eine völlig andere als die Welt in der Kreidezeit oder ist eine völlig andere als die Welt in der Eiszeit oder eben als die Welt heute. Es gibt viele Faktoren, die die Dynamik dieser Erde mitgestalten. Inzwischen ist der Mensch eine dieser gestaltenden Kräfte. Und deswegen reden wir heute ja auch vom Zeitalter des Anthropozäns, wo der Mensch eben wirklich eine erdgestaltende Kraft ist.
Nur, dass wir ein Massensterben auslösen, das wäre ja nur nicht wirklich unbedingt nötig. Also wir könnten auch unsere Kultur entwickeln und wir könnten auch viele Menschen auf dieser Welt sein, ohne ein Massenaussterben der anderen Tier- und Pflanzenarten zu bewirken.
Das ist richtig. Ich habe irgendwo mal gesagt, für mich ist der Mensch eine Art Umweltparasit. Das heißt, wir vermehren uns in einem Ausmaß, so dass wir uns selber nachher schädigen. So wie ja auch Parasiten nachher ihr Substrat letztlich irgendwo auch so schädigen, dass sie sich einen neuen Wirt letztlich suchen müssen. So agieren wir letztlich auch. Das heißt,
auch in den Kosmos?
Ja, das ist sicher eine der Möglichkeiten, über die wir nachdenken, ganz intensiv, nicht? Die Leute wollen ja unbedingt eine Station auf dem Mond haben, die Chinesen planen das. Wir wollen unbedingt auf dem Mars mit Menschen. Aber wir werden natürlich auch gezwungen werden, unsere Erde anders zu gestalten, mit unserer Erde völlig anders umzugehen. Wir haben ja die intellektuellen Kapazitäten, das zu tun. Also was ich eigentlich deutlich machen will, ist, das, was uns zu diesen großen Problemen führt, ist eigentlich unsere Biologie. Wir verhalten uns nicht rational, sondern wir verhalten uns wie normale biologische Wesen, vermehren uns auf Teufel komm raus, nutzen Ressourcen auf Teufel komm raus. Und das, was wir eigentlich schaffen müssen, ist, mit einer Rationalität unsere Biologie in den Griff zu bekommen.
Ja, wobei zum Beispiel der wahnsinnige Fleischverbrauch, den wir in den westlichen Industrienationen haben, der sicher wesentlich zu vielen Umweltproblemen beiträgt. Ob das jetzt so unserer Biologie entspricht, so maßlos viel Fleisch zum Beispiel zu uns zu nehmen?
Richtig, nein, da stimme ich voll und ganz zu. Man muss nur die Zähne von uns anschauen, nicht? Wir sind gemischt Köstler. Wir haben immer Fleisch gegessen, aber wir haben auch immer vegetarische Kost zu uns genommen. Und da gab es immer einen guten Mix. Allerdings gibt es schon gute Hypothesen, dass natürlich unsere Gehirnentwicklung auch ganz wesentlich mit, ich sage jetzt mal, Proteinkonsum zusammenhängt. Also das ist zum Teil Fleisch, aber das ist zum Teil eben auch Fisch gewesen.
Ja, also Fleisch gehört dazu, aber eben sicher nicht.
Nicht in dem Ausmaß, wie wir das heute zu uns nehmen.
Ja. Der Artenschwund, das ist ein großes Forschungsthema von Senckenberg. Es gibt viele große Studien, an denen Senckenberg Forscherinnen und Forscher beteiligt sind, die uns aufschrecken. Gerade eben haben die Schmetterlinge Schlagzeilen gemacht, der dramatische Rückgang. Senckenberg hat schon zum Beispiel vor anderthalb Jahren eine Studie veröffentlicht. Da gab es die Pressemitteilung dazu, Schmetterlinge gibt's fast, in Klammern, nicht mehr. Dramatischer Rückgang von Tagfalterarten in Deutschland. Was sind das für Zahlen, die uns da ständig überrollen? Und warum gab es zum Beispiel vor anderthalb Jahren noch relativ wenig Resonanz auf diese Senckenberg-Daten? Also was war da mit unserer Aufmerksamkeit?
Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren mit. Nehmen Sie die Geschichte des Klimawandels als Beispiel. Es hat auch Jahrzehnte gedauert, bis eigentlich die Aussagen der Wissenschaft irgendwo in der Gesellschaft und dann auch in der Politik wirklich, wirklich angekommen sind. Also es braucht immer eine gewisse Zeit, bis Erkenntnisse aus der Wissenschaft gesellschaftlich wahrgenommen werden und dann eben auch in die Politik übersetzt werden. Und so ähnlich sehe ich das hier auch. Senckenberg arbeitet seit 50 Jahren eigentlich an dem Thema, nicht? Und wir haben sicher seit 20 Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass wir ein Artensterben haben. Gerade in den letzten Jahren auch sehr viel stärker Daten zusammengetragen. Und man muss als zweites sicher auch sagen, das Thema Artensterben ist halt viel komplizierter als das Thema Klimawandel. Klimawandel ist ein Thema der Physik, der Chemie, natürlich auch ein bisschen der Biologie. Aber hier, der Artensterben ist einfach viel komplizierter. Und da ist es auch schwieriger, eindeutige Daten dafür zu bekommen. Nicht Klimawandel machen wir, sag ich mal, im Kern fest an Kohlendioxid, den wir in der Atmosphäre messen können. Artensterben müssen Sie für jede Region separat, da gibt es keinen globalen Indikator. Sie müssen also für jede Region einzeln nachweisen, wie sieht eigentlich der Artenschwund aus, und das akkumulieren sich jetzt die Daten, und zwar so weit, dass es wirklich für alle überzeugend ist und auch so weit, dass wir wirtschaftliche negative Auswirkungen sehen, eben als Folge des Wegfalls von Bestäubern.
Das Motto von Senckenberg heißt: Vielfalt des Lebens beschreiben, verstehen und bewahren. Jetzt kommt es also aufs Bewahren an. Was können Sie dazu beitragen, Volker Moosbrugger? Wollen Sie zum Beispiel der neuen Regierung ein paar Tipps geben, was sie in ihr Regierungsprogramm schreiben sollte?
Unbedingt. Also in der Politik muss man, so hat es Klaus Töpfer uns mal ins Stammbuch geschrieben, Komplexität reduzieren. Also würde ich meine Empfehlung an die Politik auf zwei reduzieren. Das eine ist, so viel Natur, wie wir heute haben, wenn irgend geht, zu bewahren. Das ist eine Maßnahme, die funktioniert immer. So wenig Natur zerstören, wie es irgend geht. Denn der größte Treiber für den Artenverlust ist einfach Zerstörung von Natur, Zerstörung von Lebensräumen für Organismen. Die zweite Botschaft wäre dann: unterstützt, fördert Forschung zur Biodiversität. Die Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage, davon leben wir. Alle Ressourcen, die wir nutzen, auch jede Technik, geht letztlich auf die Natur zurück und hängt irgendwie mit dem Leben zusammen. Und wir wissen einfach noch viel zu wenig. Also wir sind eigentlich beim Verständnis über die Rolle der Biodiversität, auch allein die Kenntnis, wie viele Arten leben auf unserer Erde, sind wir noch ganz am Anfang. Also ein großes Thema ist wirklich hier auch noch die Forschung zu intensivieren auf diesem Sektor Biodiversität.
Und da spricht natürlich dann auch der Generaldirektor der Senckenberg-Forschungsinstitute und Naturmuseen, die 200-jähriges Jubiläum feiern dieses Jahr. Wir machen jetzt erstmal festliche Musik, die vielleicht zu der Vielfalt des Lebens auch ganz gut passt. Was erwartet uns als erstes, Volker Moosbrugger?
Ich liebe Jazz und es gibt zwei Musiker, die ich besonders mag, Keith Jarrett und Charlie Haden. Und wir hören von denen Everything Happens to Me.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit dem Biologen und Paläontologen Professor Volker Moosbrugger. Gastgeberin ist Regina Oehler. Volker Moosbrugger ist Generaldirektor der Senckenberg-Forschungsinstitute und Naturmuseen. Und das ist ein ganzes Netz von Forschungsinstituten und Museen quer über die Republik, in denen die Grundlagen der Biodiversität erforscht werden und gezeigt werden. Begonnen hat das Ganze vor 200 Jahren, im November 1817, als engagierte Frankfurter Bürger die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft gegründet haben. Ich glaube, Frauen waren damals keine dabei.
Nein, leider nicht. Es hat noch ein Weilchen gedauert, bevor die Frauen bei uns wirklich eine wichtige Rolle gespielt haben.
Was für Fragen haben die Gründer umgetrieben? Was wollten die erforschen im Senckenberg?
Man muss sich die 200 Jahre zurückversetzen, das war schon noch die Zeit der großen Entdecker. Charles Darwin, Alexander von Humboldt, auch Johann Wolfgang von Goethe, nicht, die auch die Welt für sich erobern wollten und verstehen wollten. Das war auch die Zeit, eben, in der Frankfurt die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung gegründet hat. Eigentlich Bürger, die sich einfach für das Thema Natur, aber eben auch für Medizin, den Menschen interessiert haben. Die Geschichte erzählt, es gibt einen Anlass und das war ein Seehund, den man hier gezeigt hat bei einer Schaustellung und der ist dann verstorben und dann hat man plötzlich festgestellt, man kann mit dem Tier eigentlich gar nichts anfangen und das hat man irgendwie zum Anlass genommen zu sagen, komm, wir bauen jetzt hier eine naturforschende Einrichtung, die auch ein Museum hat, wo wir solche exklusiven Tiere, die nicht jeder sonst sehen kann, auch der Bevölkerung zeigen können.
Aber Sie haben erzählt, dass zum Beispiel Charles Darwin hat ja da seine Evolutionstheorie noch nicht entwickelt gehabt, als Senckenberg gegründet wurde, dass auch zum Beispiel das Thema Evolution von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Vorstellungen, die entwickelt wurden, wie die Welt zustande kam und wie es weitergeht.
Das ist eigentlich ganz interessant. Diese Naturforscher, die also rausgehen in die Natur und die Objekte sehen und dann sich Gedanken machen, wie ist das eigentlich entstanden, haben schon sehr früh irgendwie immer das Gefühl gehabt, da muss es Zusammenhänge geben. Charles Darwin war der Erste, der einen Mechanismus eigentlich entwickelt hat und ein Konzept entwickelt hat, wie können die Zusammenhänge eigentlich entstanden sein. Aber das Gefühl, dass eigentlich die Organismen irgendwo miteinander verwandt sind, miteinander zusammenhängen, das ist eigentlich sehr alt. Jeder, der rausgeht in die Natur, merkt natürlich, dass Vögel enger miteinander verwandt sind als jetzt mit den Schmetterlingen oder so. Bei uns im Senckenberg hat die Evolutionstheorie relativ schnell Einzug gefunden. Das war für uns keine sehr heftige Debatte. Ich glaube, Frankfurt war immer an der Stelle eine sehr liberale Einrichtung oder eine sehr liberale Region, die also auch neue Ideen immer gerne aufgegriffen hat.
Das war dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Nicht? Darwin hat ja erst eben in der zweiten Hälfte seine Evolutionstheorie tatsächlich publiziert. Entwickelt hatte er sie ja sehr viel früher, eben schon bei seiner Fahrt mit der Beagle um die Welt. Und dann hat er zu Hause lange Jahre daran gearbeitet, bevor er sich getraut hat, diese revolutionäre Idee auch zu veröffentlichen.
Und die Senckenberger waren dann auch wichtig, als die Universität gegründet wurde in Frankfurt?
Ja, Senckenberg hat, wie andere Institutionen auch, ganz wesentlich zur Gründung der Universität beigetragen. Wir haben im Wesentlichen die Zoologie gestiftet und wir haben seit dieser Zeit sehr, sehr enge Beziehungen mit der Goethe-Universität. Wir sind Gründungsväter der Goethe-Universität, haben heute aber auch eben zahlreiche Professuren, über 10 gemeinsame Berufungen mit der Goethe-Universität.
Tja, und jede deutsche Institution, die auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, die hat auch ein sehr düsteres Kapitel in ihrer Geschichte. Das Senckenberg während der Nazizeit, das gehört leider auch dazu. Es waren viele jüdische Wissenschaftler und es war auch eine jüdische Wissenschaftlerin, die wirklich bahnbrechende Forschungen bei Senckenberg gemacht haben und die zum Teil fliehen, emigrieren konnten, die aber zum Teil auch ermordet wurden.
Ja, also in der Tat, diese düstere Zeit hat auch natürlich bei Senckenberg ganz schreckliche Spuren hinterlassen. Für uns besonders schrecklich ist natürlich die Geschichte von Arthur von Weinberg, ein Industrieller mit jüdischen Wurzeln, der großer Mäzen auch hier in Frankfurt war, der auch Präsident bei uns in der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung war, der eine der wertvollsten Objekte für uns gekauft und gespendet hat, ein Edmontosaurus. Der ist nachher aus eigenen Stücken aus der Senckenberg-Gesellschaft oder ist zurückgetreten als Präsident, wurde dann ins Konzentrationslager verbracht und ist dort dann tatsächlich auch gestorben.
In Theresienstadt.
In Theresienstadt. Eine andere jüdische Mitarbeiterin, Tilly Edinger, die bei uns gewissermaßen eine neue Disziplin eigentlich erfunden hat, Forschungsdisziplin. Sie hat sich mit der Entwicklung von Gehirnen auseinandergesetzt im Laufe der Evolution und hat eben Gehirnvolumina und Gehirnformen auch an fossilen Schädeln letztlich durch Ausgüsse versucht zu rekonstruieren, daraus Entwicklungslinien abzuleiten. Hier hat Rudolf Richter sehr stark geholfen, dass Tilly Edinger emigrieren konnte und sie ist dann diesem Nazi-Wahnsinn so entkommen.
Richter war damals der Direktor von Senckenberg zur Hitlerzeit.
Ja, Rudolf Richter war die Person, die Senckenberg in dieser Zeit geführt hat. Für uns war er immer eine ganz wichtige Person, die auch im Bereich der Paläontologie ganz große Spuren hinterlassen hat. Rudolf Richter hat den Begriff auch Aktuopaläontologie geprägt. Also ich muss eigentlich die Gegenwart verstehen, wenn ich die Geschichte rekonstruieren will, der Sedimente, der Fossilien. Wir haben jetzt gerade festgestellt, wir haben ein Werk in Auftrag gegeben über einen professionellen Historiker, Herrn Hansert, der die Geschichte Senckenbergs in der Nazizeit rekonstruiert hat. Und da müssen wir leider sehen, dass Rudolf Richter nicht ganz so eine unbescholtene Person war, wie wir uns das immer vorgestellt haben, dass er durchaus auch mit den Nazis sympathisiert hat an verschiedenen Stellen und im Nachhinein dann durchaus auch gewisse Protokolle gefälscht hat, um seine eigene Rolle dort schöner darzustellen, als sie tatsächlich war.
Und zu Ehren von Arthur von Weinberg wurde gerade ein neuer Gebäude Trakt Arthur von Weinberg Haus getauft im Senckenberg.
Ja. Wir haben ja das große Glück gehabt, dass wir die Gebäude, die vormals die Universität benutzt hatte, dass wir die von Senckenberg hier in Frankfurt übernehmen konnten. Und der eine große Gebäudekomplex ist dieses Jahr fertig geworden. Den konnten wir dieses Jahr übernehmen. Da ist jetzt eben die Forschung und Sammlungen drin. Und dieses Gebäude haben wir zu Ehren von Arthur von Weinberg, eben Arthur von Weinberg Haus genannt, weil das wirklich einer unserer ganz großen Präsidenten war in der Geschichte der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung.
Tja, und diese Zeit, die kann einen einfach immer nur fassungslos machen.
Die kann einen fassungslos machen. Ich denke, man muss sich selber aber auch immer ganz ehrlich fragen, wie hätte ich denn in dieser Zeit mich verhalten, gerade auch wenn ich Verantwortung habe für ein großes Haus. Im Nachhinein, wenn man selber nicht beteiligt ist, ist es immer leicht, sehr kritisch zu sein. Man muss sich schon selber auch fragen, wie stark wäre ich gewesen?
Und auf alle Fälle ein sehr, sehr gutes Gegenmittel, finde ich, denke ich, ist, dass Senckenberg heute international ganz fantastisch vernetzt ist und dass die Forschung, auch die Senckenberg-Forschung, eine absolut internationale Angelegenheit ist inzwischen.
Ja, da sind wir durchaus ein bisschen stolz. Senckenberg ist wirklich international bestens vernetzt und unterwegs. Wir haben vor kurzem mal zusammengestellt, wir haben Kooperationspartner in über 150 verschiedenen Ländern. Die UNO erkennt so irgendwas 190 bis 200 verschiedene Länder an und wir haben Kooperationspartner mit 150 Ländern. Das zeigt schon, dass wir wirklich auf der ganzen Welt aktiv sind. Das ist aber auch notwendig, wenn man heute eben die Dynamik dieses Systems Erde und die Eingriffe des Menschen in dieses System Erde verstehen will.
Sie selber haben zum Beispiel eine Ehrenprofessur in China an der Jilin-Universität in Changchun. Bei uns ist da immer noch so ein bisschen die Vorstellung im Kopf, die Chinesen, das Thema Umwelt, Biodiversität, das interessiert die nicht wirklich oder nur instrumentell, wenn sie damit ihr Wirtschaftswachstum weiter befördern können. Stimmt dieses, diese Perspektive?
Sie stimmt, aber letztlich ist es beispielhaft, wie wir alle reagieren. Also da gibt es null Berechtigung, hier irgendwie mit dem Zeigefinger auf die Chinesen zu deuten. Das ist ein durchgängiges Muster. Der Mensch reagiert erst, wenn es ihm wehtut. Und in der chinesischen Politik ist es genauso. Sie fangen dann an, wirklich Umweltpolitik zu betreiben, nachdem sie festgestellt haben, dass die Kinder, die Erwachsenen unter der Umweltproblematik ernsthaft leiden. Die Bevölkerung leidet wirklich drunter mit Krankheiten, Sterberaten verändern sich und darauf reagiert die Politik in China genauso wie auch bei uns in Deutschland oder in den USA. Also wir sind da kein bisschen besser, wir sind nur in der Entwicklung ein bisschen vorneweg und haben jetzt natürlich diesen Übergang von einer voll auf Industrie fokussierten Gesellschaft zu einer die Gesellschaft, die sich jetzt auch stärker um Umweltthemen kümmert, schon ein paar Jahre früher geschafft.
Und seit 2 Jahren immerhin gibt es jetzt ja auch einen Weltbiodiversitätsrat, also so das Pendant zum Weltklimarat. Der IPBES, der Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, da ist der wirtschaftliche Gedanke ja schon irgendwie ein bisschen mit eingeflossen. Ja. Es ist eigentlich erstaunlich, dass es den jetzt erst gibt, oder?
Ja, es ist erstaunlich, dass es den jetzt erst gibt. Wir Wissenschaftler eben weisen seit vielen Jahren darauf hin, dass wir hier ein ganz ernsthaftes Problem haben. Es ist eigentlich erst vor wenigen Jahren zu diesem Rat gekommen, was schön ist, dass er seinen Hauptsitz in Bonn hat, in der Bundesrepublik. Deutschland hat sich seinerzeit beworben und hat dann auch den Zuschlag bekommen. Und ich denke, das ist auch für uns ein gutes Zeichen, dass eben Deutschland da ein hohes Commitment tatsächlich hat, auf diesem Sektor auch aktiv zu werden und politisch durchaus da führend auftreten will.
Tja, politisch führend, sagen Sie. Also welche Rolle, denken Sie, spielt er jetzt? Kann er spielen?
Der IPBES, wie das jetzt allgemein heißt, der Biodiversitätsrat, hat ja ähnlich wie der Weltklimarat die Aufgabe, Berichte zusammenzustellen, die die Politik und die Entscheidungsträger informiert. Und das tun sie nach regionalen Prinzipien. Also da gibt es für verschiedene Großräume dieser Erde gibt es dann sogenannte Assessments, wo berichtet wird, wo stehen wir denn mit dem Biodiversitätsproblem und was sind eigentlich die Handlungsmöglichkeiten und die Handlungsoptionen, die die Politik hat. Zunächst einmal also muss dieser Weltbiodiversitätsrat seine Assessments liefern und dann muss die Politik eigentlich darauf reagieren mit entsprechenden Maßnahmen. Das hat beim Weltklimarat auch eine gewisse Zeit gedauert. Ich rechne auch damit, das wird nicht ganz schnell gehen, wo wir tatsächlich globale Konsequenzen davon sehen.
Ja, wobei ich nach dem, was Sie vorher sagten, das Gefühl habe, die Zeit drängt schon ziemlich.
Die Zeit drängt wirklich und zwar auf allen Ebenen. Für eine gewisse Zeit lang haben wir gedacht, es betrifft primär die tropischen Räume, weil wir dort eben dieses große Phänomen der Entwaldung haben. Wirklich, wir verlieren Tausende von Hektar pro Jahr an tropischen Regenwäldern mit entsprechendem Verlust an Biodiversität. Aber wir merken eben jetzt, dass auch in unseren Räumen in Mitteleuropa eben ganz wesentlich schon, muss man sagen, durch die Landwirtschaft, der Verlust an biologischer Vielfalt, aber eben auch an Masse an Organismen, also wirklich an Individuen, dramatisch ist. Mhm. Und wir sehen die Konsequenzen, nicht? Die Konsequenzen machen sich zunächst mal bemerkbar beim Thema Bestäubung. Bestäuber verlieren wir an vielen Stellen und das hat natürlich Auswirkungen auf die Produktivität.
Und das ist ja ein Baustein in dem komplexen Ökosystem, das also.
Ja, ein Baustein, der uns aber als Menschen besonders betrifft, weil eben ein Großteil der Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, nicht so sehr die Stärkelieferanten, sondern eigentlich mehr immer die Vitaminlieferanten, von der Bestäubung unmittelbar abhängig sind. Und es gibt eine ganze Reihe von Regionen, in denen inzwischen wirklich mit technischen Mitteln versucht wird, die Bestäubung voranzutreiben. In den USA gibt es riesige Trucks, die durch die Landschaft fahren, mit riesen Bienenstöcken drauf und dann Tausende von Bienenstöcken dann irgendwo hinbringen, damit die Obstbäume bestäubt werden, nachher weiterfahren in die nächste Riesenplantage, einfach weil die Natur das nicht mehr liefert. In anderen Regionen in Asien, wo Arbeitskraft billig ist, gibt es Bestäuber, die das von Hand machen.
Und das heißt aber auch, wir müssten unsere Landwirtschaft dramatisch umstellen.
Wir müssen unsere Landwirtschaft ganz deutlich umbauen. Wir haben aber, glaube ich, auch viel Potenzial in den Städten. Es gibt ein schönes Projekt auch hier in Frankfurt, Wildniswagen. Die Städte entwickeln sich, können sich mehr und mehr entwickeln zu Biodiversitäts-Hotspots, weil wir eben sehr vielschichtige Lebensräume hier aufrechterhalten können. Und wenn wir uns ein bisschen dran gewöhnen, dass Wildnis schön sein kann und nicht jeder Rasen jede Woche gemäht wird, sondern wir letztlich zu Wiesen übergehen, die nur zweimal im Jahr gemäht werden, dann haben auch viele unserer Insekten viel bessere Überlebenschancen, als sie das haben, wenn sie so reine Golfrasen letztlich erzeugen.
Und das ist vielleicht überhaupt gut für das Leben im Boden. Das ist auch ein großes Thema von Senckenberg. Und es ist gerade auch in Bonn tagt ja gerade der Weltklimagipfel, auch ein Thema, mit dem Senckenberg auf dem Weltklimagipfel dabei ist.
Ja, es ist ganz interessant zu sehen, dass eben sowohl der Weltklimarat wie auch der Weltbiodiversitätsrat beide verstehen, dass die beiden Themen natürlich zusammenhängen. Nicht? Man kann das Klima nicht völlig losgelöst von dem Thema Biodiversität sehen und man kann auch das Biodiversitätsproblem nicht losgelöst von dem Thema Klima sehen. Und eine der wichtigen Schnittstellen ist gerade auch der Boden. Der Boden ist, kann man ohne weiteres sagen, die wichtigste Ressource. Da kommt alle unsere Nahrungsmittel her. Wer erzeugt den Boden? Das sind tausende Millionen von Organismen, die da drin leben. Viele unentdeckte Arten und wo wir noch vergleichsweise wenig wissen eigentlich, welche Arten jetzt gerade durch unseren Chemie-Input, durch unseren Stickstoffdünger, aber eben auch durch den Klimawandel bedroht sind. Wir zeigen bei diesem Weltklimarat eine sehr schöne Ausstellung, die unsere Görlitzer Kollegen gemacht haben über den Boden und seine Gefährdung.
Und ich glaube, da können wir und müssen wir einiges tun, bis der Titel unserer nächsten Musik stimmt. Der heißt nämlich No Regrets. Was erwartet uns als nächstes, Volker Moosbrugger?
Ja, wir bleiben im gleichen Genre, ein bisschen bei Jazz. Ich hatte vor ein paar Jahren mal das Glück, Randy Crawford und Joe Sample hier in der Alten Oper zu hören. Und das Stück ist eigentlich eine Coverversion von einem französischen Chanson, der sehr bekannt ist, Non, je ne regrette rien.
Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute der Generaldirektor der Senckenberg-Forschungsinstitute und Naturmuseen, Professor Volker Moosbrugger. Gastgeberin ist Regina Oehler. Das Senckenberg feiert 200-jähriges Jubiläum und Sie, Volker Moosbrugger, und Ihre Kolleginnen und Kollegen haben große Pläne für das Senckenberg-Museum in Frankfurt. Und dazu gehört auch eine ganz enge Kooperation mit ganz unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern. Sie haben zum Beispiel jetzt schon eine Kooperation mit der Dresden-Frankfurt Dance Company. Was passiert da? Wie passt das zusammen?
Ja, muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben ja über die letzten Jahre unsere Forschung wirklich stark internationalisiert, stark gewachsen. So, und diese Forschung möchten wir jetzt ins Museum bringen. Wenn Sie heute in unser Frankfurter Museum gehen, dann sehen Sie noch wenig von der Senckenberg-Forschung. Es ist eher ein klassisches naturhistorisches Museum mit einmaligen Exponaten. Aber wir möchten gerne mehr Forschung zeigen. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, der ganzheitliche Blick ist uns wichtig, das Ganze zu verstehen. Und wir sehen eben, dass Kunst eigentlich genau diesen ganzheitlichen Blick versucht. Mit völlig anderen Methoden, mit völlig anderen Ansätzen. Aber Kunst ist eben auch die Auseinandersetzung mit meiner Umwelt, sei es eine biologische Umwelt, sei es eine unbelebte Umwelt oder ist es meine technische, kulturelle Umwelt. Und diese künstlerische Forschung fasziniert uns und passt zu uns. Wenn ich einen ganzheitlichen Blick haben will als Wissenschaftler, muss ich feststellen, ich habe meine Grenzen, was ich eigentlich erkennen kann. Und das komplementieren wir auf der anderen Seite, indem wir die künstlerische Forschung mit einbauen. Und das befruchtet wechselseitig. Die Künstler profitieren davon und wir Wissenschaftler.
Das heißt, die Tänzerinnen und Tänzer erforschen Bewegung? Oder?
Erforschen Bewegung, erforschen auch die Möglichkeiten des Ausdrucks. Was kann ich mit meinem Körper ausdrücken? Müssen sich aber auch mit ihrer Evolution des Körpers auseinandersetzen. Was kann ein menschlicher Körper und was kann er nicht? Also genau diese evolutionären Grenzen, die wir in unserem Gehirn spüren, ich kann nicht alles erkennen, spüren die Tänzerinnen und Tänzer, die wirklich exzellent sind bei der Dresden-Frankfurt Dance Company, die spüren auch die Grenzen ihrer Bewegungsmöglichkeiten.
Die fliegen können, aber eben dann doch nur ein bisschen.
Nur ein bisschen und dann irgendwie mehr oder weniger hart landen.
Und wie werden die mir dann im Museum begegnen?
Die Grundidee ist schon, dass man auf der einen Seite natürlich die Kernthemen, die uns umtreiben, die wir beforschen. Wir werden vier große Themen haben: Mensch, Erde, Kosmos, Zukunft, die großen vier Themen. Und dass man immer beim Übergang von einem Thema zum anderen Platz hat für eine künstlerische Auseinandersetzung mit diesen Themen. Also stellen Sie sich vor, man kann sich zum Beispiel mit dem Thema Tod aus einer evolutionsbiologischen Sicht auseinandersetzen. Welche Bedeutung hat die Erfindung der Leiche für die Evolution? Welche Rolle spielt Aussterben, Entstehen von Neuem? Aber man kann das Ganze auch aus einer künstlerischen Perspektive darstellen. Also diese Brechung, das gleiche Thema mal von unterschiedlichen Seiten sehen, um festzustellen, wo jeweils die Grenzen des Erkennens sind.
Was meinen Sie mit Erfindung der Leiche?
Naja, die allerersten Organismen, Bakterien, die hatten in dem Sinne noch keine Leiche. Die haben sich einfach geteilt und sind als Individuen so nie gestorben, sondern die haben sich einfach kontinuierlich geteilt. Insofern gab es damals nicht wirklich eine Leiche. Die ersten Leichen sind eben wirklich dann entstanden, als die einzelnen Zellen wirklich gestorben sind und sich nicht einfach mehr nur teilen konnten. Und das ist schon eine wichtige Erfindung. Also der Tod, das stellen wir auch fest, ist eigentlich nicht einfach ein Dahinsiechen, sondern es ist eigentlich ein aktiver biologischer Prozess.
Mhm. Und mit diesem Thema setzt sich dann möglicherweise auch das Ensemble Modern auseinander. Das hat jetzt schon Musik rein, genau zu diesen vier Themen: Mensch, Erde, Kosmos, Zukunft bei Ihnen.
Ja, wir möchten durchaus die verschiedenen Sparten eigentlich bei uns abbilden. Also einerseits bildende Künste, darstellende Kunst, Musik. Wir haben auch sehr gute Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und darstellende Kunst, die ja demnächst hoffentlich auch bei uns ganz in der Nähe ihr neues Domizil finden wird.
Wenn es zum Kulturcampus Bockenheim kommt.
Ja, das ist ja eine meiner großen Lieben und ich hoffe, dass wir mehr und mehr Leute davon überzeugen können, dass wir hier wirklich eine einmalige Chance haben, Kunst, Kultur, Wissenschaft in einem Raum letztlich zusammenzubringen und zur Interaktion zu bringen. Und da wird auch das Ensemble Moderne eine wichtige Rolle spielen.
Wissenschaftsvermittlung ist ein großes Thema von Ihnen, Volker Moosbrugger. Und als Sie den Hessischen Kulturpreis verliehen bekommen haben vor kurzem, da haben Sie in Ihrer Dankesrede auch gefordert, dass Wissenschaft eigentlich in die Feuilletons der Zeitungen gehört. Es gibt ein bisschen Wissenschaft in manchen Feuilletons, aber doch mehr am Rande. Warum muss die Wissenschaft ins Feuilleton? Was wollen Sie da lesen?
Ja, ich finde es immer noch schade, dass Wissenschaft, und damit meine ich nicht nur Naturwissenschaft, sondern auch die Geistes- und Sozialwissenschaften, dass die Wissenschaft in separaten Blättern, nicht? Es gibt dann eigene Beilagen zu dem Thema Wissenschaft. Und ich frage mich, warum wird Wissenschaft nicht auch im Feuilleton abgebildet? Und die Antwort kann eigentlich nur sein, dass wir es bisher nicht schaffen, Wissenschaft unterhalten zu präsentieren. Das Feuilleton hat ja ganz wesentliche Aufgabe, einfach intelligent zu unterhalten. Und da bin ich überzeugt, das kann die Wissenschaft auch. Wir müssen es nur versuchen und müssen es anpacken.
Ja, und wie eng Kultur und Wissenschaft im Sinn von Science, im Sinn von Naturwissenschaften zusammengehört, das kann man im Senckenberg an vielen verschiedenen Orten studieren. Zum Beispiel gehört zu den Senckenberg-Forschungsinstituten auch eine Dépendance in Tübingen, wo die Geschichte der Menschheit auf der Schwäbischen Alb erforscht wird. Seit kurzem sind die Höhlen der Schwäbischen Alb, in der die ersten Kunstwerke gefunden worden, sind seit kurzem Welterbe, genau wie die Grube Messel ja auch Welterbe ist, auch zu Senckenberg gehört. Was zeigt uns da der Blick in die Vergangenheit?
Also unser Tübinger Institut, Senckenberg Center for Human Evolution and Paleoenvironment, ist ja erst seit 1. Januar dieses Jahres, 2017, wirklich bei uns, bei Senckenberg. Und das war für uns wichtig, um genau diesen Aspekt der Kultur Entwicklung in die menschliche Evolution mit einzubauen. Und wenn Sie diese dreidimensionalen Kunstwerke der Schwäbischen Alb, also zum Beispiel das Pferdchen oder das Mammut anschauen, dann sind Sie hingerissen von dieser Schönheit.
Das sind ganz kleine, also hat jetzt vielleicht nicht jeder vor Augen, das sind also bis zu 40.000 Jahre alte Kunstwerke aus Elfenbein zum Beispiel, aus Knochen.
Genau, geschnitzt und wenn Sie die heute sehen, sind Sie genauso angerührt von dieser Schönheit, von dieser Ästhetik. Und das macht schon nachdenklich, wenn man sieht, dass vor 40.000 Jahren die Menschen eine ähnliche Ästhetik hatten wie wir heute. Nicht? Das zeigt, wie wichtig Kunst für uns tatsächlich ist, für unser tägliches Leben. Ich meine, man muss sich vorstellen, damals vor 40.000 Jahren war das Leben deutlich härter und auch die Lebenserwartung deutlich kürzer als heute. Und trotzdem hat man sich damit schon intensiv mit Kunst und künstlerischen Darstellungen auseinandergesetzt, weil es eben wirklich ein zentrales Element für uns Menschen ist.
Und Sie sagen auch, Kunst ist eine Form des Erkenntnisgewinns, die auch für Sie als Naturwissenschaftler eine Rolle spielt. Kann ich mir noch nicht so genau vorstellen, wie Sie das für Ihre eigene Arbeit dann nutzbar machen, Volker Moosbrugger?
Naja, als Wissenschaftler und Evolutionsbiologe, sage ich, habe ich ein rationales Denkvermögen, das mir vieles erlaubt zu verstehen, aber das mir auch Grenzen setzt. Und dann gibt es jenseits dessen, was ich verstehen kann, der Versuch, trotzdem noch etwas zu verstehen. Das kann die Religion sein, das kann die Philosophie sein, das kann eben auch die Kunst sein. Das sind für mich letztlich Versuche, über diese rationale Erkenntnisfähigkeit letztlich mit einem ganzheitlichen Ansatz hinauszukommen. Und das hilft. Wir Menschen sind alle daran interessiert. Wir alle wissen genau, die Rationalität ist unglaublich wichtig. Aber sie allein kann eigentlich nicht unser Leben gestalten und die Zukunft gestalten.
Ja, Zukunft, das ist das vierte große Bereich im neuen Senckenberg. Das klingt für mich immer so spontan so ein bisschen nach Science Fiction. Also wie wollen Sie das Thema Zukunft angehen? Denn darüber wissen wir ja nun auch mal nicht so furchtbar viel.
Naja, als Wissenschaftler machen wir natürlich keine Science Fiction, sondern wir machen Science. Und der Blick in die Zukunft geht heute über Modellieren. Das funktioniert so, dass Sie sagen, wenn ich die Grundprinzipien verstanden habe, dann kann ich auch letztlich ausrechnen, grob ausrechnen, was wird in Zukunft passieren. Das funktioniert nicht so, dass ich ganz genau sagen kann, wie das Wetter im Jahr 2127 sein wird. Aber ich kann verschiedene Szenarien entwickeln, je nachdem, wie wir Menschen uns verhalten bezüglich unseres Kohlendioxidausstoßes und solcher Dinge, kann ich sagen, wie wird grob die Klimasituation sein. Genauso kann ich etwa vorhersagen, unter welchen Bedingungen sich die Wälder wie entwickeln werden oder die Riffe oder eben auch die Bevölkerungsdichten. Das heißt, in diesem Ausstellungsbereich möchten wir eigentlich zeigen, wo wir erwarten, dass wir in 100 Jahren, in 150 Jahren stehen werden, je nachdem, wie wir Menschen uns dann letztlich entscheiden, unsere politischen Entscheidungen treffen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen wollen.
Wobei vor 50 Jahren bestimmt sich niemand, auch in seinen kühnsten Träumen, nicht die Welt von heute ausmalen können hätte.
Nein, aber wir haben früher schon vorhergesagt, denn mit Modellierung beschäftigen wir uns Wissenschaftler schon seit langem, wie sich das Klima grob entwickeln wird. Und im Wesentlichen lagen wir damals nicht falsch. Wir können natürlich nicht vorhersagen, wer wird Präsident der Vereinigten Staaten oder wer wird letztlich den Bundestag dominieren. Aber die großen physikalischen Parameter, aber eben auch Themen der Wirtschaftsentwicklung, der gesellschaftlichen Entwicklung können Sie in den großen Zügen, nicht im Detail, aber in den großen Zügen schon ganz gut projizieren, aber eben mit Szenarien. Wenn bestimmte Dinge eintreffen, wird sich die Welt so und so entwickeln.
Tja, die Zukunft kann man sich im Senckenberg jetzt vielleicht auch schon an einzelnen Stellen anschauen, aber...
In der Tat. Wir haben ein sehr schönes Exponat, was unsere Kinder auch lieben, das ich aber auch immer gerne zeige, wenn ich Besucher habe. Wir haben ein Zeitrad, wo Sie die Plattenentwicklung der Erde vor und zurück gestalten können. Sie können also an einem Rad drehen, dann sehen Sie, wie der Atlantik verschwindet. Oder Sie können das Rad nach vorne drehen und dann sehen Sie, dass Ihr Häuschen in der Toskana oder nein, Ihr Häuschen an der ligurischen Küste in wenigen Millionen Jahren plötzlich auf dem Trockenen sein wird, weil das Mittelmeer verschwindet.
Tja, und das Ganze kann man sich zum Beispiel dann eben auch anschauen beim großen Jubiläumsfamilienfest im Senckenberg am Sonntag, den 19. November, schon ab 9 Uhr morgens, wer Lust hat und mag. Ganz herzlichen Dank, Volker Moosbrugger, für diese Reise durch die Zeiten im HR2-Doppelkopf. Unsere letzte Musik, die führt uns wieder zurück in eine Zeit, die noch ein anderes Tempo vorlegte.
In der Tat, also neben Jazz mag ich auch gerne Klassik, obwohl ich gerade in letzter Zeit, sag ich mal, ein bisschen mehr wieder bei Jazz angekommen bin. In der Klassik mag ich gerne Romantik, spiele selber auch ein bisschen Klavier. Jetzt habe ich mir ein Stück ausgesucht, was ein anderes Instrument zum Kern hat, das ich auch sehr liebe, das ich aber nie gespielt habe, nämlich Gitarre. Und wir hören jetzt von Joseph Haydn das Gitarrenkonzert Nummer 4 in F-Dur, das Andante.
Vorher nochmal vielen Dank und ein wunderschönes Jubiläumsfamilienfest wünsche ich dem Senckenberg und natürlich alles Gute für die Zukunft. Und als Gastgeberin im HR2 Doppelkopf verabschiedet sich Regina Oehler.